so Modelle, die im Moment durchgespielt werden, was ist eigentlich das Günstigste? Ne? Also inside the box, outside the box und wo gibt sozusagen das Hochschulrahmengesetz was her, wo kann man es noch aufdehnen und wo wird es schwierig? Und wie immer, wenn man am Klondike ist und nach Gold sucht und claimt, dann weiß man nicht so richtig, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Da muss ich die Spitzhacke nehmen oder kann ich es auch mit dem Sprengsatz machen. Ja?
Danke soweit. Vielen Dank für das spontane Einsprengen und die guten Fragen. Jetzt kriegt Lukas Bischoff die versprochenen 20 Minuten.
Gut. Vorgestellt wurde ich schon. Mein Name ist Lukas Bischoff. Ich arbeite bei CHE Consult und gemeinsam mit dem gemeinnützigen CHE, dem Zentrum für Hochschulentwicklung und der Bertelsmann Stiftung, haben wir uns in den letzten anderthalb Jahren intensiv mit dem Thema Digitalisierung der Hochschullehre auseinandergesetzt. Natürlich, wie viele, vor diesem Hintergrund in den USA kamen die MOOCs auf. Irgendwann, ungefähr ein Jahr später, schwappte das nach Deutschland rüber und beim CHE stellen wir uns immer die Frage, was bedeutet das fürs Hochschulsystem? Und da interessiert uns vor allem, was sind denn die Treiber von so einer Entwicklung? Ist das ein Hype? Was ist ein Hype? Wo sind vielleicht Potenziale? Und dann im Transfer, was bedeutet das für Deutschland? Und ich werde Ihnen jetzt verraten, über was ich jetzt sprechen werde und was unsere Ergebnisse davon sind, die Sie hier nachlesen können in unserer Publikation. Einmal stehen Bildungssysteme weltweit vor großen Herausforderungen und auch in Deutschland. MOOCs sind noch nicht, gegenwärtig auf jeden Fall nicht, die Lösung für diese Herausforderungen, sondern was wir brauchen, ist eine Personalisierung trotz Massifizierung. Und was ich damit meine, darauf werde ich jetzt im Folgenden eingehen. Zunächst aber mal zu den Herausforderungen. Wir haben immer mehr Studienberechtigte. Zwischen 1960 und heute hat die Anzahl der Personen mit Hochschulzugangsberechtigung um ungefähr den Faktor 10 zugenommen. Und wie Jörg Dräger immer scherzhaft meint, sind wir natürlich alle 10-mal schlauer geworden. Deswegen sind die Studierenden von heute immer noch genau wie die Studierenden von damals. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir haben eine Situation von zunehmender Heterogenität der Studierendenschaft, gleichzeitig eine Situation, in der wir uns der Tatsache stellen müssen, dass Hochschulbildung in Deutschland zum Regelfall wird. Und auch international erleben wir eine enorme Zunahme an Nachfrage nach Hochschulbildung. Vielleicht kennt der eine oder die andere dieses Bild. Der CHE Consult erstellt regelmäßig Prognosen zur Anzahl der Studienanfänger. Und seit 2005 hat die Anzahl der Studierenden in Deutschland um 43% zugenommen. Und während der letzten 40 Jahre die KMK immer davon ausging, dass irgendwie ein Studierendenberg ist, der dann mal auch wieder vorbeigehen wird, zeigen die Zahlen auch bei konservativen Schätzungen, das beruht auf der demografischen Entwicklung und der Studierendenquote, dass die Nulllinie, also das Niveau von 2005, erst 2045 wieder erreicht werden wird. Das bedeutet, wir werden uns langfristig auf sehr hohe Studierendenzahlen einstellen müssen, trotz rückläufiger Schülerzahlen insgesamt. Und das bedeutet natürlich, dass die Studierenden, die wir haben werden, andere Studierende sein werden als vor 40 Jahren. Ein weiterer Faktor ist, dass die Vielfalt der kulturellen Hintergründe in Deutschland stark zunimmt. Wir sehen, dass von den über 25-Jährigen 16% einen Migrationshintergrund haben, dass von den zwischen 0- und 5-Jährigen aber fast ein Drittel einen Migrationshintergrund hat. Und wenn wir uns die Ballungsräume ansehen, wie jetzt zum Beispiel hier in Frankfurt, dann haben fast drei Viertel der Babys einen Migrationshintergrund. Das heißt, dass mindestens ein Elternteil aus einem anderen Land stammt. Und das bedeutet natürlich, dass die kulturelle Vielfalt wächst. Das bedeutet auch, dass da Bildungsteilnehmer heranwachsen, die von ihren Eltern nicht so gut ins deutsche Bildungssystem eingeführt werden, wie das vielleicht deutsche Studierende im Schnitt würden. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Bedarf so stark gewachsen ist, dass die Nachfrage nicht mitkommt. Und hier bewegen wir uns wieder mit der internationalen Brille. Wir haben das Beispiel Indien, was zugegebenermaßen sehr krass ist, dass und sehr wenig, viel zu wenige Schüler überhaupt teilnehmen an Schulbildung, dass diejenigen, die in die Schule gehen können, in sehr, sehr großen Klassen unterrichtet werden, dass ein Viertel der Lehrerstellen gar nicht besetzt ist und dass die Lehrer, die es gibt, häufig keinen Hochschulabschluss haben. Dass also die Qualität der Lehrenden oder dass gute Lehrende einfach nicht verfügbar sind. Und das ist in Deutschland Gott sei Dank nicht der Fall. Aber auch hier sehen wir, dass während die Anzahl der Studierenden in den letzten 40 Jahren um das Dreifache angestiegen ist, die Anzahl der Professuren nur um das Zweifache angestiegen ist. Man könnte sagen, das ist ein Luxusproblem, aber global betrachtet gibt es diese Problematik. Also wie kann man hochqualitative Bildung anbieten, wenn man die Lehrenden gar nicht hat? Und damit zumindest für Deutschland in Zusammenhang steht das Thema Kosten. Wir glauben daran, dass Hochschulbildung ein Grundrecht ist. Dass das, deswegen hat jetzt Niedersachsen auch als letztes Bundesland die Studiengebühren abgeschafft. Wir haben aber auch, und das ist jetzt ein Beispiel aus den USA, ständig steigende Kosten der Bildung hier im Schulbereich bei gleichbleibender Kompetenz. Das Gleiche sehen wir bei den Studiengebühren. In den USA haben diese in den letzten 30 Jahren um 1.100% zugenommen. Dafür gibt es jetzt verschiedene Gründe. Die Ökonomen unter Ihnen werden vielleicht Baumols Kostenkrankheit kennen, das Phänomen, dass die Zunahme der Produktivität in anderen Dienstleistungs- oder Industriebereichen zum Anstieg der Löhne geführt hat. Im Bildungswesen die Produktivität aber nicht zugenommen hat im Wesentlichen, dass aber trotzdem höhere Löhne gezahlt werden müssen, um entsprechend Lehrende zu haben. Und dass diese Schere immer weiter auseinandergeht und immer einen immer höheren Druck aufs System aufbaut. Und wenn wir sagen, gut, in Deutschland spüren wir das nicht, ja, weil der Staat das bezahlt. Wir spüren das aber an einer anderen Stelle. Diese Woche war in der Welt dieser Artikel. Deutsche Unis sind überlastete Milliardengräber. In Erlangen brechen Decken auf Chemielaboratorien und derlei mehr. Und auch in Deutschland haben wir das systemische Problem, dass wir eine Explosion der realen Kosten haben bei stagnierenden Lernergebnissen und die große Frage uns stellen müssen für die Zukunft, wie befriedigen wir den wachsenden Bildungsbedarf und verbessern möglicherweise die Ergebnisse oder bleiben auf unserem Niveau ohne eine weitere Kostenexplosion. Das ist eine sehr, sehr relevante Frage, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Verschuldung der öffentlichen Haushalte. 2020 greift die sogenannte Schuldenbremse, also das Verbot der Nettokreditaufnahme durch die Länder. Und das wird uns noch vor große Probleme stellen. Wie können wir unser Hochschulsystem ausfinanzieren, was einen wachsenden Bedarf hat? Immer mehr Leute wollen studieren und wir aber abnehmende Mittel zur Verfügung haben. Weltweit zeigt sich also, wir haben einen wachsenden Bedarf nach Hochschulbildung und das ist prinzipiell gut. Wir haben aber fehlende Ressourcen, um diesen Bedarf zu stillen, in dem Modell, in dem wir momentan Bildung durchführen. Und MOOCs wurden unter anderem angepriesen als eine Lösung, kosteneffektiv die Welt mit Bildung zu versorgen. Ist also die Digitalisierung eine Lösung für diese Probleme, die wir haben? Ist eine Frage, die wir uns beim CAE gestellt haben. Und leider müssen wir feststellen, das wurde heute auch schon häufig diskutiert, dass, die Digitalisierung kann ein Teil der Lösung sein. Und zwar wegen dem Punkt der Skalierbarkeit. Also wir haben einen Prozess, der zugegebenermaßen vereinfacht jetzt dargestellt ist, dass irgendjemand Wissen hat, dass dieses Wissen vermittelt wird, dass das Wissen dann geübt werden muss und dann irgendwann überprüft. Und dann ist am Ende jemand, der vorher nichts wusste und jetzt etwas weiß. Das klassische Modell unter dem Olivenbaum bei Aristoteles sah so aus, dass es einen Gelehrten gab, der das alles gemacht hat. In einer typischerweise solch so großen Gruppe, vielleicht bei Aristoteles ja noch ein paar weniger oder bei Platon, aber 30 scheint eine Zahl zu sein, in der im Klassenkontext in einer sozialen Gruppe Bildung gut stattfinden kann. Jetzt haben wir eine große Skalierungswelle gehabt nach Gutenberg. das Lehrbuch, der Buchdruck wurde erfunden und wir haben die Möglichkeit gehabt, Wissen zu externalisieren und niederzuschreiben. Ansonsten hat sich aber nicht viel verändert. Die Vermittlung, das Üben, die Überprüfung lag immer noch beim Lehrenden und das ist das große Skalierungsproblem. Also Problem in Anführungsstrichen, aber das ist der Flaschenhals, der dafür sorgt, dass Bildung nicht skalierbar ist. Und jetzt ist die große Hoffnung durch die Digitalisierung der Lehre, dass wir nicht nur das Wissen externalisieren können und automatisieren in gewisser Weise, sondern auch andere Teile des Wissenserwerbsprozesses. Dass es jetzt möglich zu sein schien oder scheint, dass Online-Module Millionen von Lernern mit Wissen und Bildung versorgen können, wiederum in Anführungsstrichen. Und dass vielleicht sogar Übungsprogramme ein Teil der Übung und der Überprüfung übernehmen können. Dass wir quasi den menschlichen Aufwand reduzieren und dadurch das ganze System kosteneffektiver machen können. Und dass vielleicht dann noch ein Tutor da ist, der im Modell der beispielsweise das im MOOC der Leuphana-Universität dann noch die Betreuung des Lernprozesses begleitet, aber nicht mehr so maßgeblich eine zentrale Rolle spielt. Sind also die MOOCs die Lösung all unserer Probleme? Und unsere Antwort habe ich Ihnen schon verraten. Nein, das sind sie nicht und das hat verschiedene Gründe. Hier drei Zitate. When they launched this thing in the face of massive budget cuts, auch in Kalifornien das Problem, this was supposed to save money and provide more access. It hasn't done either. I wish we could invest more time and money in students that are in face-to-face classes. Also die Lehrenden sind da gar nicht begeistert und sind sehr skeptisch. Die Vizepräsidentin von Solana Community College stellt fest, it is not for every student. It takes a very high degree of motivation. What we found is the achievement gap for students is greater in online classes than in face-to-face. Und das ist genau das, was auch Herr Lovischer von uns heute Morgen anschaulich gezeigt hat. Diejenigen Studierenden, die zusätzlich ins Bildungssystem kommen, mit weniger guten Bildungsvoraussetzungen, sind diejenigen, die am wenigsten profitieren von solchen Lernformaten, die eine relativ hohe Selbststeuerung erfordern. Und Sebastian Truhn hat sogar das Scheitern seines Modells verkündet. Ist das also tot? Nein, aber in dieser aktuellen Form lösen MOOCs auf jeden Fall nicht unsere Probleme. Was wir bräuchten, dass die Digitalisierung der Lehre uns helfen könnte, wäre eine Personalisierung trotz Massifizierung. Also die Vision, dass Einzelnen, statt alle Einzelnen durch ein Einheitscurriculum zu jagen und einige zu langweilen, andere zu überfordern, digitale Technologien eingesetzt werden könnten, Lernweg und Geschwindigkeit individuell an die Kompetenzen und den Lernfortschritt anzupassen. Was wir bräuchten, um das Potenzial der Online-Lehre auszuschöpfen, wären folgende Punkte. Also was sind die Potenziale der Digitalisierung? Wir haben viel über Marketing und Internationalisierung gesprochen. Internationalization at home finde ich einen ganz zentralen Punkt in der ganzen der Frage, was können MOOCs an Mehrwert bringen. MOOCs schaffen Reputation. Die Weiterbildung wurde angesprochen. Was wir aber bräuchten, um Personalisierung trotz Massifizierung zu realisieren, wäre Verfahren zur Anrechnung von kleineren Inhalten in kleineren Lernschritten. Verfahren, die Lernwege adaptieren, dass individualisiertes Lernen besser möglich wird. Verfahren, die ohne Intervention oder mit geringer Intervention von menschlichen Lehrenden sofortiges Feedback geben zum Lernprozess und den Lernprozess analysieren. Und wenn wir eine Individualisierung der Lernwege haben, Verfahren, die erworbene Kompetenzen validieren und zertifizieren. Und in den USA, in denen das Thema Kostendruck und die Zugangsproblematik eine ganz wesentliche Rolle spielt in der ganzen Digitalisierungsdiskussion, was es in Deutschland Gott sei Dank noch nicht tut, wird das auch sehr stark versucht. Und Jörg Träger hat von seiner letzten Reise von vor 2 Monaten in die USA ein paar Beispiele mitgebracht. Und das sind alles Startups. Das sind alles sogenannte Ad-Tech-Startups, also Firmen, die glauben, dass sie mit Bildung Geld verdienen können und deswegen hier versuchen, Lücken im Angebot zu schließen. Das sind beispielsweise Portale, die versuchen, Lerninhalte zu erfassen, um individualisierte Lernwege zu ermöglichen. Hier sind die Ideen, dass mit LinkedIn kooperiert werden könnte, um die Kompetenzen darzustellen im LinkedIn-Profil. Möglicherweise sogar dann Empfehlungen für Jobs machen zu können. Es gibt ganz interessante Ansätze, wie man in einem massifizierten Online-Bildungssituation personalisieren könnte und Feedback geben könnte und motivieren könnte. Also diejenigen von Ihnen, die auf unserer Tagung vor 2 Wochen waren, da hat Paul Kim den Begriff des Motivation Managements mitgebracht. Hier gibt es beispielsweise Initiativen am MIT, das MIT Mood Meter, die per Gesichtserkennung erfasst, ob jemand aufmerksam ist oder wie es ihm geht, dem Lerner, und dann entsprechend den Lernprozess steuern kann und sagen kann, oh, du scheinst müde zu sein, jetzt wäre vielleicht eine kurze Pause gut, oder hast du das nicht verstanden, soll ich das nochmal erklären, oder solche Dinge. Und das funktioniert. Jetzt ist die Frage, können wir es skalieren? Können wir es in Angebote integrieren, dass das auch in unterschiedlichen MOOCs oder unterschiedlichen digitalisierten Bildungsangeboten eingesetzt werden kann? Ein anderes Start-up ist Institute, das sich die Frage stellt, okay, wenn wir mehr individuelle Lerner haben, dann haben wir ein Problem, und zwar ist die Verbindung in die Sozialisation, in die Praxis, in die Kultur und die Verbindung zu Unternehmen nicht mehr so automatisch gegeben, wie das an einem normalen amerikanischen College vielleicht der Fall wäre. Und die Idee hier ist, online zu lernen und offline die Lerner in Kontakt zu bringen mit Mentoren aus der Wirtschaft. Zielgruppe natürlich der selbstorganisierte Lerner, nicht der Student von Herrn Lovischach. Ja, das Thema Learning Analytics ist immer ein ganz heißes Eisen, das wird auch schon lange diskutiert. Die Idee ist über die Erfassung des Lernstandes eines Individuums dahin zu kommen, individualisierte Lernpfade zu ermöglichen. Also quasi von der Idee des MOOCs als Lehrbuchs, was in dem Star Kapitel 2 auf Kapitel 1 und Kapitel 3 auf Kapitel 2 folgt, zum individualisierten Lernpfad zu kommen, entsprechend der Kompetenzen derjenigen, die da lernen. Und das gibt es für bestimmte Themen oder für einzelne Entwicklungen gibt es das. Auch hier ist momentan meines Überblicks nach die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten, leider, dass das wirklich in die Breite getragen werden kann. Und ein letztes Beispiel, was ich mitgebracht habe, und dann glaube ich, passt es genau mit der Zeit, ist ein Startup namens Degreed, die nichts weniger vorhaben, als das Diplom oder den Bachelorabschluss zu ersetzen, indem sie nämlich erworbenes Wissen einzelner Lernender in unterschiedlichsten Bereichen erfassen und validieren und zertifizieren. Und natürlich mit allerlei dann Gamification-Elementen. Sie haben schon 60% des Bachelors in IT-Engineering erreicht. Jetzt wäre dieses Modul da super, Sie machen das gut, etc. Die Frage ist natürlich, wenn sich so etwas etabliert, ob das langfristig vielleicht einen Teil des aktuell bestehenden traditionellen Hochschulangebotes ersetzen kann. Und das hängt natürlich mal maßgeblich von der Akzeptanz der Arbeitgeberseite dann ab. Das also als Inspiration, woran gerade gearbeitet wird, in die Richtung, die wir brauchen, um Personalisierung trotz Massifizierung zu realisieren. Im Fazit, wir haben einen steigenden Bedarf nach Hochschulbildung, wir haben fehlende Ressourcen und das wird ab 2020 in Deutschland, wenn nicht der Bund massiv eingreift und die Hochschulen finanziell unterstützt, ein großes Problem werden in Deutschland. Wir sehen, die Digitalisierung ist ein Potenzial, weil sie nämlich dieses Skalierungspotenzial hat. Aber es reicht noch nicht in dieser Form im technologischen Fortschritt, wie wir den momentan haben. Und es sind natürlich neben der technischen Seite auch noch sehr viele rechtliche Fragen ungeklärt, auf die wahrscheinlich Oliver Janoschka noch kurz eingehen wird. Darf man das sagen, Oliver? Mit dem Forum?
Ja, ne?
Also das BMBF hat jetzt sich dazu davon durchgerungen, das TAE, den Stifterverband und die HAK mit einer großen finanziellen Zuwendung zu segnen, sodass wir uns in den nächsten 3 Jahren intensiv mit verschiedenen praktischen, technischen, juristischen und Change-Management-Fragen beschäftigen können, wie man das Potenzial der Digitalisierung für Deutschland nutzen können wird. Das wird sehr spannend. Im Fazit kann man sagen, Hochschulen sollten jetzt sich Gedanken machen, wie sie Digitalisierung strategisch verorten für sich selbst. Es gibt einen gewissen internationalen Wettbewerb, die erfolgreich sind und Kompetenzen aufgebaut haben, haben einen Vorteil, wenn 2020 die Schuldenbremse greift. Und die Politik sollte jetzt den rechtlichen Rahmen betrachten, um Hochschulen es zu ermöglichen, auch innovativ zu sein, innovative Ansätze zu fahren. Wenn Sie mehr wissen wollen, es gibt 2 Arbeitspapiere zum Thema Digitalisierung des CAE, die finden Sie alle unter cae.de Publikationen. Einmal die schlafende Revolution, Fragezeichen, und die digitale Revolution als Überbegriffe.
Vielen Dank, Herr Bischof.
Danke sehr.